Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life. Nach einem Monat Herbstpause kommen wir quasi wieder zurück mit einer Doppelfolge zu, ich mache das mal erstmal verkürzt, zu Sepsis und allem, was wir heute noch so erfahren. Wir haben zwei Experten aufs Greifswald hier zu Gast. Und ich bin ganz verwundert, weil eigentlich sind wir doch alle irgendwo im Norden von Deutschland verortet. Ich sitze hier schon mit meinem Pulli. Ich mache gerne immer den Kielwitz, dass hier das Wetter schon ganz anders ist. Gefühlt ist hier schon der Winter ausgebrochen. Bei Ihnen scheint noch der Spätsommer zu sein. Das sieht ganz schön aus hier über Zoom. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie hier heute zu Gast sind. Ich bin sehr gespannt und ich würde vorschlagen, Sie stellen sich einfach mal vor. Wir starten einfach mal mit Herrn Vollmer. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Genau, ich bin Markus Vollmer, Mitarbeiter am Institut für Bioinformatik an der Universitätsmedizin Greifswald. Bin von Hause aus Statistiker, Mathematiker. Genau.
Dann auf jeden Fall danke. Und dann haben wir hier noch Herrn Kuhn sitzen.
Ja, guten Morgen aus Greifswald. Es ist tatsächlich noch relativ sommerlich.
Ja. Ja, vielleicht mögen Sie auch etwas zu sich sagen und Ihrem Werdegang einmal.
Mein Name ist Sven-Olaf Kuhn. Ich bin gelernter Anästhesist und seit vielen Jahren Intensivmediziner hier in Greifswald. Ich habe auch im Wesentlichen die gesamte Zeit hier in Greifswald verbracht, aus dem Studium heraus auch relativ schnell dann auch in die Klinik. Und schon recht früh bin ich nach dem Studium sofort auf die Intensivstation versetzt worden, bin ich mit der Sepsis, mit dem Thema, was wir heute besprechen wollen, in Kontakt gekommen. Und mein Kollege Matthias Gründling, der hier ein großes Projekt seit vielen Jahren am Laufen hat, der hat mich damals so ein bisschen mitgezogen und auch begeistert für diese Erkrankung. Und da sie eben auch so häufig ist und wir viel mit Sepsis-Patienten zu tun haben, konnte man zwangsläufig sich nicht entziehen und hat sich dann entsprechend in viele Behandlungen, aber auch in viele Forschungen und auch in Studien natürlich mit integriert. Und das hat bis jetzt angehalten. Die Verbindung zur IT beziehungsweise auch zur elektronischen Patientenakte, die ja in diesem Kontext gar nicht so unwichtig ist. Die ist auch schon relativ früh gekommen. Wir waren nämlich auch recht früh seit den Mitte 90er Jahren schon mit einem elektronischen Patientendokumentationssystem ausgestattet. Das konnte ich damals mit aufbauen, administrieren und habe da in Phoenix damals eine Ausbildung zum Systemadministrator und so weiter mitgemacht, sodass dann also dieser Bereich immer ein bisschen mitgeschwungen hat.
Für unsere ZuhörerInnen, wir sind jetzt, ist quasi 9 Uhr, quasi kurz nach dem Morgen und ich habe, während ich unter der Dusche war, nochmal einen anderen Sepsis-Podcast gehört. Und da war die Sprache von dem Sepsis-Beispiel überhaupt aus Amerika, ein Junge, der sich verletzt hatte und einen kleinen Schnitt hatte und dann relativ schnell verstorben ist. Und deshalb glaube ich, bevor wir jetzt hier auch total tief reingehen, klären wir erstmal, Herr Kuhn, was ist Sepsis? Und was können wir uns darunter vorstellen? Was geht quasi im Körper vor? Wie läuft das Ganze ab?
Ja, Sepsis ist eigentlich eine doch sehr häufige Erkrankung, die auch immer noch sehr mysteriös ist und das wahrscheinlich auch noch einige Zeit bleiben wird. Landläufig versteht man ja unter Sepsis so eine Blutvergiftung, das ist nur zum Teil wahr. Die Sepsis-Diagnose hat sich auch im Laufe der Jahre, der letzten 100, 150 Jahre vor allen Dingen, ziemlich gewandelt. Vor ungefähr 100 Jahren hat Bo Schottmüller, das war ein deutscher Internist und Bakteriologe, die erste einigermaßen fassbare Diagnose vielleicht gebracht und hat die so verklausuliert, dass es immer einen infektiösen Herd im Körper gibt, von dem aus periodisch irgendwelche Giftstoffe in den Körper freigesetzt worden, deshalb vielleicht die Vergiftung. Und das führt eben zu einer extrem schweren Konstellation, die zu einem mehrfachen Organversagen führen kann. In den letzten Jahren, 20, 30 Jahren, hat sich vor allen Dingen die Sepsis-Diagnose ein bisschen konkretisiert. Es gab dort mehrere Definitionen. Wir sind jetzt im Moment bei der dritten. Und die dritte Definition, die ist auch relativ angepasst an das, was Hugo Schottmüller damals gesagt hat. Nämlich, sie wird als lebensbedrohliche Organfunktionsstörung, Organdysfunktion sagen wir, durch eine inadäquate, also überschießende Antwort des Betroffenen, des Wirtes auf eine Infektion definiert. Und das Vorliegen der Infektion und der infektionsbedingten Organdysfunktionen, Funktionsstörungen, die fassen wir in speziellen Score-Werten zusammen. Diese Score-Werte, die sind so typische intensivmedizinische Bewertungsrichtlinien, die wir benutzen, um die Ausprägung einer Organdysfunktion zu fassen. Und wenn wir eben über eine bestimmte Punktzahl kommen, dann sprechen wir von einer Sepsis. Und von einem septischen Schock sprechen wir, wenn wir so ein schweres Kreislaufversagen haben, dass wir trotz eines Ersatzes an Flüssigkeit durch Infusionen diesen Schock aktuell nicht überwinden können, der Blutdruck niedrig bleibt und wir schon kreislaufunterstützende Medikamente brauchen. Die Sepsis ist eine Erkrankung, die im Moment in der Bevölkerung noch relativ unbekannt ist und auch bei der Politik ist es trotz aller Bemühungen der letzten Jahre nicht gelungen, diese Erkrankung irgendwie auf den Schirm zu bekommen mit ihrer Dramatik. Es ist tatsächlich so, dass es eine der häufigsten Todesursachen weltweit, aber eben auch in Deutschland ist. Und in Deutschland haben wir ungefähr, das sind so Messungen der letzten Jahre, Berechnungen der letzten Jahre, die auch ein bisschen Hochrechnungen mit beinhalten, 230.000 Fälle im Jahr. Und ungefähr mindestens 85.000 Patienten sterben davon. Das heißt also, das wären umgerechnet 150 Patienten am Tag, die in Deutschland an Sepsis versterben. Und weltweit, das sind dann unterschiedliche Daten, auch in den Dritte Weltländern, geht das also bis dahin, dass wir 49 Millionen Krankheitsfälle in der Welt haben und über 11 Millionen Todesfälle weltweit zu verzeichnen haben. Die Sterblichkeit der Sepsis ist vergleichsweise hoch und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir das sehr frühzeitig erkennen und auch schnell behandeln. Und da wir es mit einer Erkrankung zu tun haben, die sehr heterogen ist, also die Sepsis ist zwar als Wort relativ kurz, aber es ist doch eine relativ individuelle Erkrankung, die abhängig davon, wo die Infektion sich abspielt, doch unterschiedlich ausgeprägt ist. Das häufigste ist sicherlich eine Lungenentzündung, die wir weltweit auch als im ambulanten Bereich erworbene Infektion kennen. Darüber hinaus haben wir aber auch Infektionen aus dem Bauchraum, ein geplatzter Darm beispielsweise oder Wundinfektionen, Knocheninfektionen unterschiedlicher Ausprägung. Und dadurch haben wir eben auch so ein heterogenes, buntes Bild an Symptomen und die Symptome sind eben auch sehr schwer fassbar. Und dadurch ist es eben auch relativ schwierig, dieses, fast Chamäleon in der Medizin richtig zu fassen, den Bürgern eine Möglichkeit an die Hand zu geben, dieses zu erkennen. Häufig ist es so, dass sich die Patienten sehr, sehr krank fühlen, dass sie ungewöhnlich schweres Krankheitsgefühl haben, dass der Herzschlag sich erhöht, dass die Atmung sich erhöht, dass wir Fieber bekommen oder auch sogar Untertemperatur entwickeln und dass wir verschiedene Zeichen haben, die wir landläufig eben auch als Infektionszeichen bei uns kennen, wenn wir eine Grippe haben. Aber irgendwann kippt die Möglichkeit, dass der Körper damit selber klarkommt. Normalerweise haben wir bei uns eine ziemlich gute Immunantwort, die entweder angeboren oder erworben ist im Laufe der Jahre. Aber bei einigen Patienten ist es früher, bei anderen später, dass dieses Gleichgewicht kippt, dass der eigene Körper diese Abwehr nicht mehr realisieren kann und dann eine Sepsis, wirklich vielleicht auch septischen Schock und Multiorganversagen dann droht bzw. entsteht. Es ist, wie gesagt, keine monokausale Erkrankung und damit ist es auch nicht richtig voraussagbar, wie dieser Verlauf sich dann gestaltet. Und deshalb ist eine sehr individualisierte Therapie notwendig, die auch in der Qualität abhängig vom Behandlungsteam ist. Wir haben mittlerweile in der Welt zwar durch verschiedene Initiativen, zum Beispiel die Surviving Sepsis Campaign in Amerika, die also weltweit eigentlich den führenden Ton angibt, aber auch in Deutschland die Deutsche Sepsisgesellschaft, mittlerweile immer mal aktualisierte Leitlinien, sodass jeder in der Welt eigentlich die Therapie etwa gleich machen müsste. Aber es gibt tatsächlich in den Behandlungsteams, in den unterschiedlichen Krankenhäusern Unterschied und dadurch sind die Behandlungen vielleicht mal mehr oder weniger effektiv. Und je besser sich ein Behandlungsteam mit einer Erkrankung auskennt und auch die Grenzen kennt und wie diese ganze Erkrankung sich da verhalten kann, wie das abläuft, desto besser ist natürlich dann auch das Ganze proaktiv zu gestalten und nicht dem Ganzen hinterherzulaufen.
Also so wie ich jetzt bei Ihnen verstehe und auch tatsächlich überall gelesen habe, würde ich sagen, hat die hohe Sterberate ja auch etwas damit zu tun, dass es eben so schwer teilweise zu diagnostizieren und zu erkennen ist. Haben Sie denn jetzt für unsere jungen MedizinerInnen da draußen, würden Sie sagen, es gibt eigentlich so ein kleines Regelwerk, wenn PatientInnen die und die gewissen Anzeichen mitbringen, dann könnte man auf jeden Fall schon mal davon ausgehen oder in die Richtung gehen und überprüfen, das kann eventuell ein Zeichen für eine Sepsis sein.
Ja, das haben wir in dem ambulanten Bereich, wo wir die Erkrankung natürlich in der Mehrzahl der Fälle haben oder wo sie entstehen, ist es so, dass wir die typischen Zeichen, die ich schon angesprochen habe, benutzen können. Das heißt also Körpertemperatur. Wenn ich Fieber habe über 38 Grad oder wenn ich mich krank fühle und ich habe Temperaturen, die unter 36 Grad sind, was sehr ungewöhnlich ist für einen Menschen. Dann natürlich der auf einmal erhöhte Herzschlag, die Herzfrequenz, die über 90, über 100 steigt pro Minute, das kann man gut abzählen. Dann die verstärkte Atmung, dieses häufigere Atmen, als wenn man gerade 3000 Meter Lauf gemacht hat. Und dann, wenn man beispielsweise diese Infektionszeichen, die man selber an sich festgestellt hat, schon erkennt und beschreibt, beziehungsweise vielleicht sagt, ich habe jetzt hier auf einmal eine Stelle, die ist rot geworden, die ist fühlt heiß an, da ist irgendwas, zündet offensichtlich. Dann hat der Arzt natürlich auch schon gleich eine gewisse Richtung. Und wenn man erstmal an Sepsis denkt, denn wir sagen immer, könnte es eine Sepsis sein, ist schon erstmal der erste Schritt, um in die richtige Richtung zu denken und die nachfolgenden Aktionen zu veranlassen. Da ist eigentlich auch die weitere Diagnostik schon einigermaßen vorgeschrieben. Was der Hausarzt möglicherweise dann machen kann, ist vielleicht das Labor schon mal bestimmen, aber eigentlich dann den Patienten relativ schnell ins Krankenhaus zu schicken. Da braucht es auch keine größere Verzögerung. Wir müssen davon ausgehen, dass eine Sepsis wie ein Notfall behandelt werden muss. Oder ist es ein Notfall, der wie ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall gleich behandelt gehört? Sonst ist die Sterblichkeit überproportional hoch. Und im Krankenhaus werden dann bestimmte Blutuntersuchungen gemacht, beispielsweise das Blutbild, die Anzahl der weißen Blutkörperchen im Blut. Aber es werden auch andere Infektionszeichen, wir sagen Biomarker bestimmt. Aber wir haben leider im Moment keinen einzigen Biomarker, der uns nur die Sepsis anzeigt. Und das ist immer eine Summe an Parametern, an Diagnostik, die wir benutzen, um diese Diagnostik in die Richtung Sepsis zu konkretisieren und dann irgendwann zu sagen, doch, das muss eine Sepsis sein. Dann gehen auch die anderen diagnostischen Möglichkeiten weiter in Richtung spezieller mikrobiologischer Befunde und so weiter.
Herr Vollmer, was haben Sie denn jetzt mit Sepsis zu tun? Vielleicht mögen Sie mal erzählen, was Sie so machen. Und dann kommen wir so langsam mal dahin, was Sie beide denn nun verbindet. Also auf jeden Fall der Standort. Wir haben das jetzt in letzter Zeit recht häufig gehabt. Aber die ersten, ich glaube fast anderthalb Jahre, waren immer alle eigentlich quer verteilt und haben sich gefühlt dann mal hier für den Podcast seit einem halben Jahr wieder gesprochen. Das fand ich auch ganz lustig. Ja, was machen Sie und was ist Ihre gemeinsame Forschung?
Ja, also im Prinzip arbeiten wir schon lange, lange Jahre zusammen, immer wieder in Sepsis-Projekten. Und gestartet hatte das, als ich Doktorand war am Institut für Mathematik und Informatik hier in Greifswald. Das habe ich fortgesetzt nach meinem Studium hier vor Ort. Diplom-Mathematik habe ich studiert, Bachelor habe ich davor studiert. Auch eine nette Kombination, das war damals noch möglich, weil der Übergang von Diplom zum Master gerade erst initiiert worden ist. Und die Arbeitsgruppe von Herrn Gründling, wo ja Herr Kuhn ja auch mitarbeitet im Sepsis-Dialog, die hatten damals Sepsis-Bundles, Informationsprogramm gestartet am Klinikum mit einer Aufklärungskampagne, mit Schulungen zur eben zur Früherkennung der Sepsis. Gleichzeitig aber auch haben sie eine, ich glaube sogar die erste Sepsis-Nurse, also die erste Sepsis-Schwester Deutschlands beschäftigt. Vielleicht kann Herr Kuhn da nochmal was zu sagen, was die Aufgaben sind. Und standen jetzt vor dem statistischen Problem der Auswertung ihrer Daten. Zumindest, also es war die Frage, ob das Programm, das sie auferlegt haben, auch mit einem Bundle-Konzept, also sie haben Kitteltaschenkarten entworfen und auch zu Schulungszwecken eingesetzt, was die Früherkennung und die Behandlung gerade in den ersten 6 Stunden der akuten Phase angeht. Da brauchten, wie gesagt, die Kollegen Unterstützung bei der statistischen Analyse der Daten aus den Vorjahren, den beiden Vorjahren und dann während der beiden Jahren der sozusagen der Intervention durch die Schulungsintervention. Und dort bin ich quasi mit involviert worden. Und dann hat sich das über die Jahre weiter fortgesetzt. Ne? Also gerade auch durch die Einführung der elektronischen Dokumentation hier am Universitätsklinikum wurden auch Vitalparameter, ja zweiminütlich, glaube ich, war das damals, auch gespeichert. Für das Qualitätsprojekt, um im ersten Versuch zu schauen, wie sich überhaupt die Parameter vor der Sepsis, nach der Sepsis, während der Sepsis entwickeln von den Sepsis-Patienten. Und da ist natürlich das ein sehr glücklicher Umstand, dass hier auch eine Studienschwester, die Sepsis-Nurse, angestellt worden ist, sodass wir auch eine menschliche Einschätzung kam, wer ist überhaupt Sepsis? Das heißt, es wurde nachgeschaut, gibt es Anzeichen für Infektionen? Da wurde also auch die mikrobiologischen Resultate in Betracht gezogen. Alle Daten, die man auf Station zur Verfügung hat, wurden quasi überprüft und nach Sepsisfällen gescreent. Das ist, von daher ist die Datenqualität eigentlich eine sehr gute, sodass wir wirklich wissen, wer war septisch, wer hat eben den Status nicht erfüllt.
So, Herr Kuhn, was ist denn die Sepsis-Nurse?
Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, dass es im Laufe der Zeit immer besser gelungen ist, diese Erkrankung in das Bewusstsein der Normalbevölkerung, aber eben auch der Politik zu holen. Wir sind sicherlich noch nicht am Ende, aber da muss man so ein bisschen in die Geschichte gucken. Ich hatte gesagt, die Anfangszeit, das war das Beschäftigen mit dem Krankheitsbild selbst. Wir sind eingebunden schon relativ lange über das Kompetenznetzwerk Sepsis, was in Deutschland existiert, das SEPNET, in ganz viele Studien. Wir haben das Studienzentrum hier im Nordosten und haben dadurch schon immer den Kontakt zu der Forschung sozusagen gehabt. Da die Erkrankung eben so eine hohe Sterblichkeit hat, aber das eigene Personal davon nicht so viel Ahnung hatte und vor allen Dingen auf den Normalstationen oder auch die Hausärzte dort relativ wenig Kenntnis hatten, haben wir irgendwann angefangen, vor über 10 Jahren uns mit der Aufklärung der eigenen Mitarbeiter zu beschäftigen, weil wir gesehen haben leider, dass die ganzen Therapieansätze, die wir am Anfang als sehr vielversprechend eingeschätzt haben, dann letztlich in den Studien sich nicht bestätigt haben und im Nachhinein wieder in der Versenkung verschwunden sind. Das heißt, es gibt nicht dieses eine Medikament. Was aber wirklich sehr gut geholfen hat, ist, das Bewusstsein der Mitarbeiter vor allen Dingen zu stärken und dieses frühe dran denken und dann die einfachen Therapiemaßnahmen zu starten, hat dazu geführt, dass wir hier in Greifswald eine Sterblichkeitsreduktion von 20% erreicht haben und innerhalb von 2-3 Jahren mehr als 300 Patienten statistisch damit gerettet haben. Und das, was dann gelungen ist, das ist diese sogenannte erste Sepsis-Schwester in Deutschland, dass wir eine Intensivschwester einstellen konnten, die vom Klinikumsvorstand dann auch bezahlt wird seit dieser Zeit und die sich ausschließlich um die ganze Koordination, Schulung der Mitarbeiter, Aufbereitung der Daten, Koordinierung auch von Studien, Zusammenhalten von Dingen sozusagen mit beschäftigt. Und das war schon mal ein großer Fortschritt, weil man einfach auch wirklich eine zentrale Stelle hatte, die diese Dinge mit in der Hand hatte und eben auch so ein bisschen alles koordiniert hat. Mittlerweile, glaube ich, gibt es vielleicht die ein oder andere Sepsis-Schwester in Deutschland an anderen Krankenhäusern auch. Aber das Konzept ist praktisch wahrscheinlich hier entwickelt worden, muss man sagen. Und seitdem existiert es auch. Und der ganze Aufbau, der dahinter steht, das ist unser Sepsis-Dialog. Das ist praktisch die Initiative, die hier klinikumsweit seit dieser Zeit angebunden ist, direkt dem ärztlichen Vorstand untergeordnet und demzufolge ein praktisch kontinuierliches Qualitätsmanagementprogramm, was wir seit 2008 hier mindestens laufen haben und was eben nach wie vor dazu geführt hat, dass die Sepsis-Sterblichkeit, aber eben auch die, ja, wie sagen, Awareness der Mitarbeiter entsprechend verbessert hat. Es gibt in Deutschland sicherlich jetzt auch schon einige andere, also 2021 beispielsweise ist diese Initiative Deutschland erkennt Sepsis ins Leben gerufen worden. Das ist eine Kampagne des Aktionsbündnisses Patientensicherheit in Deutschland und die beschäftigen sich auch gerade mit dieser Thematik deutschlandweit und haben dort entsprechende weitere Kampagnen gestartet.
Ja, Herr Vollmer, jetzt ist natürlich die Frage, was machen Sie denn? Was ist Ihr Teil bei Ihrer speziellen Forschung hier mit Herrn Kuhn zusammen? Was tragen Sie quasi dazu bei? Was sind so Ihre Aufgaben? Wie ging es denn bei Ihnen weiter?
Also nachdem ich bei der Mathematik ja meinen Doktorgrad erlangt habe, bin ich ja dann direkt zur Universitätsmedizin gewechselt am Institut für Bioinformatik. Auch weil jemand gesucht worden war, der einen statistischen Hintergrund hat, auch in der Lehre mithelfen kann für die Humanmedizin, was wir hier als Studiengang haben, aber auch Humanbiologie. Und habe hier vielfältige Aufgaben übernommen. Ja, das betrifft sowohl die statistische Beratung für die medizinische Fakultät, also für ärztliches Personal, aber auch die Studierenden. Es geht dann aber auch weiter, dass ich irgendwann integriert worden war im KKS, also Koordinierungszentrum Klinische Studien. Da quasi auch einen statistischen Experten mit an Bord zu haben, der über die Anträge und klinische Studien auch beratend tätig sein kann. Und die statistische Beratung hatte ich damals ja schon angefangen im Sepsis-Dialog, weil natürlich auch durch diesen Forschungsschwerpunkt hier an der Intensivmedizin ja auch ganz viele Doktorarbeiten der Studierenden, also der Humanmedizin verbunden worden waren. Und die Ausbildung im statistischen Bereich ist ja doch sehr gering. Also die Mediziner sollen natürlich in erster Linie auch Patienten behandeln, aber es ist ja trotzdem ein Studium und zu gewisser Weise gehört ja auch die wissenschaftliche Arbeit mit dazu. Dazu ist ja auch eine Doktorarbeit da, dass man zeigen kann, dass man auch wissenschaftlich arbeiten kann. Aber dafür reicht das statistische Wissen nicht, das vermittelt wird. Also im Curriculum ist der statistische Teil vielleicht es wird hier vermittelt im Querschnittsbereich 1, Epidemiologie und Biometrie, aber vom Volumen her ist es nicht mehr als 2 Semesterwochenstunden, ein Semester lang, wenn nicht sogar weniger. Ja, also auf die Biometrie, die wir vermitteln, das sind, glaube ich, 8 Doppelstunden. Ja, und dann wird nochmal zu ungefähr gleichen Teilen die Epidemiologie gelehrt. Das reicht natürlich nicht aus, dass das Wissen da ist, was sind die statistischen Methoden, wie funktionieren die Methoden und wie kann ich sie anwenden. Ja, also gerade dieses Wissen wird natürlich wenig vermittelt. Die Arbeit mit statistischen Programmen, weil einfach aufgrund der vielen anderen Kurse, die Humanmediziner belegen müssen, eben es ist einfach kein Platz dafür da. Ne? Und wir haben natürlich in Deutschland eine starke Arbeitsteilung geschaffen und Spezialisierung geschaffen, sodass natürlich so eine Kooperation wie unsere eben auch, wenn man irgendwie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangen will, eben auch nur so möglich ist. Ansonsten bleibt man nur an der Oberfläche, macht so kleinere statistische Analysen, was die Mediziner noch hinbekommen, aber gerade die Früherkennung der Sepsis, das kann, glaube ich, kein Mediziner, der sich nicht mit Programmierung tiefergehend beschäftigen möchte, leisten.
Wie können wir uns das denn ganz konkret vorstellen? Ich glaube, vor 2 Doppelfolgen, wie auch immer. Ich habe hier oben einen Sonderforschungsbereich intensiv begleiten dürfen. Und da ging es ganz, ganz viel primär darum, wie schafft man einen guten Austausch zwischen all den verschiedenen Fachbereichen, die letztendlich zusammenkommen. Also es war irgendwie Materialwissenschaft, Physik, ElektroingenieurInnen und Medizin und noch viel mehr. Und da erstmal so ein Grundverständnis und ein Grundwörterbuch zu schaffen, wie Sie gerade schon beschrieben haben, ist natürlich eine massive Herausforderung, dass man dann auch wirklich auf alles eingehen kann und etwas schafft, was am Ende, weil man das Grundziel in der Medizin helfen kann. Was sind denn bei Ihnen in der Zusammenarbeit Maßnahmen? Wie gesagt, wie können wir uns das vorstellen, dass Sie, Herr Vollmer, quasi mehr Einblick in den medizinischen Alltag bekommen und Sie, Herr Kuhn, hatten es ja auch schon angedeutet, quasi noch mehr die Welt von Herrn Vollmer verstehen. Herr Kuhn.
Also dadurch, dass dieses Krankheitsbild so heterogen ist, das in den letzten Jahren nicht dazu geführt hat, dass wir durch die Studien, die sich praktisch an so einer Gesamtanzahl von Sepsis-Patienten ausgetobt haben und es eben nicht so ist, dass one size fits all funktioniert, sind wir in den letzten Jahren dazu übergegangen, Patienten in kleineren Gruppen, aber eben auch so ein Clustering zu machen. Dass wir also bestimmte Patientenklientele identifizieren. Und dafür ist es einfach notwendig, dass die Fülle an Daten, die existiert in der Behandlung, an Vitaldaten, Kreislaufdaten, Labordaten, Outcome-Daten, aber eben auch an den Daten, die die Patienten von Haus aus mitbringen, dass man die in irgendeiner Weise fasst und auch im Plex auswerten kann, damit man dort Muster erkennt. Das geht im klinischen Alltag nur durch entweder lange Jahre Erfahrung und das eben auch suboptimal. Geht dann aber besser, wenn man natürlich den Biomathematiker an der Hand hat, der vor allen Dingen besser weiß, was man mit diesen ganzen Daten anfangen kann. Und deshalb ist diese Zusammenarbeit relativ schnell entstanden und hat schon einige Früchte getragen.
Also auch das ist so ein typical leaf, deshalb machen wir es heute mal. Ich sage immer, wie sieht denn der Forschungsalltag aus? Ich weiß, dass Ihr Alltag unglaublich vielschichtig ist und dass das gar nicht wir das heute in einer Folge beantworten können. Wie können wir uns denn aber Ihre Forschung und Ihre Zusammenarbeit zu zweit quasi vorstellen? Also unabhängig davon, dass allen unseren ZuhörerInnen natürlich klar sein sollte, dass Herr Vollmer und Herr Kuhn nicht allein forschen zusammen, sondern also an allen beiden Ecken hängen wahrscheinlich noch größere Forschungsteams dran. Aber wie wäre denn jetzt ein Ablauf? Ich weiß gar nicht, ob das so der Startpunkt ist, aber ich würde jetzt mal sagen, wir bekommen eine Patientin, einen Patienten, die kommen zu Herrn Kuhn auf die Station und sie erkennen, hier handelt es sich um eine Sepsis. Was wäre jetzt quasi ein Ablauf, der beschreiben würde, wie das dann bei Ihnen sozusagen, wie wir uns die Forschung vorstellen können, wie werden die Daten erfasst auf Ihrer Seite, dann kommen Sie zu Herrn Vollmer, was macht Herr Vollmer dann? Am besten, wir starten genau in dem Ablauf. Also wir starten mit Herrn Kuhn und dann gehen wir mal zu Herrn Vollmer, was er dann damit macht.
Also von einem konkreten Patienten können wir in dem Fall wahrscheinlich jetzt gar nicht ausgehen, sondern wir haben natürlich immer eine Menge an Patienten und eine konkrete Forschungsaufgabe dann für uns. Abgesehen jetzt von den Forschungen, Studien, die, an denen wir uns beteiligen, die deutschlandweit laufen über dieses SEPNET, sind wir natürlich auch in eigenen lokalen Untersuchungen interessiert. Und da ist beispielsweise die Sepsis-Diagnostik ein, wenn man so will, Steckenpferd, Früherkennung von Sepsis, Erregeridentifizierung, das heißt, welches Bakterium, welcher Pilz, welches Virus hat die Erkrankung ausgelöst, damit wir relativ schnell einsteigen können. Und da haben wir in den letzten Jahren einige Untersuchungen durchgeführt, die sich eben mit dieser Früherkennung beschäftigen, beispielsweise die Blutkulturdiagnostik. Das wäre eine konkrete Anwendung, die wir dann untersucht haben. Das heißt, das Abnehmen von Blut, Füllen in Blutkulturflaschen und Bebrüten und dann die Auswertung. Und da ist es so, dass beispielsweise relativ banale Fragestellungen relevant sind. Wie kann man Leerlaufzeiten in der Diagnostik minimieren? Wo liegen eventuell zeitliche Verzögerungen, dass wir einfach nicht schnell genug mit unserer Diagnostik vorankommen und die entsprechenden Resultate rückgespiegelt werden? Und das war beispielsweise ein konkreter Punkt, den wir dann behandelt haben. Das heißt also die Arbeit auf der Intensivstation, die Blutkulturdiagnostik und dann die Auswertung, die wir mit Herrn Vollmer gemacht haben.
Ja, vielleicht darf ich da gleich noch was dazu sagen. Also die Infektion kann ja durch Bakterien, Viren und Hefen, also Pilze, verursacht werden. Und um das richtige Antibiotikum oder auch Antimykotikum zu geben, ja, oder Virostatika, muss der Arzt natürlich wissen, welches Virus, welches Bakterium oder welche Hefe nun da gesiedelt hat an dem Infektionsherd. Und deswegen wird ja zuallererst ein Breitbandantibiotikum gegeben, ja, einfach pro forma, weil man es einfach nicht besser weiß. Und dann wird die Therapie umgestellt auf das entsprechend richtige Antibiotikum, das den Erreger dementsprechend bekämpfen kann. Deswegen ist diese Kette Blutkulturen abnehmen, in die Mikrobiologie schicken und dann warten, bis man auch das Resistogramm hat. Ja, Antibiotikaresistenzen sind ja auch ein großes Thema, auch im Klinikum und auf der Intensivstation. Und da hatten wir, wie gesagt, auch schon einige Studien dazu, dass wir auch Blutkulturen zeitlich getrackt haben. Also wann wurden die Blutkulturen genommen, wann wurden sie gesendet in die Mikrobiologie, wann sind sie in der Mikrobiologie angekommen, wann wurden die Proben kultiviert, wann gab es den ersten positiven Indikator und wann ist das Resistogramm oder das erstellt worden und wann der Arzt das gelesen hat, die Informationen wissen wir nicht. das fehlt noch in dieser Tracking-Kette und wann der Arzt darauf reagiert, lässt sich natürlich auch schwer erfassen. Das müsste man dann mit nochmal anders planen. Aber zumindest diese Zeitwerte, die haben wir gehabt und haben wir analysiert und konnten so auch sehen, wie überhaupt die Umlaufzeiten sind und auch welche Patienten zu welchen Zeiten mehr profitieren. Also wenn die Blutkultur am Abend um 18 Uhr abgenommen worden ist und die Mikrobiologie ist eben kein 24-7-Labor, das heißt, bieten nicht den Service an der Analyse 24 Stunden, 7 Tage die Woche, sondern hat auch Schließzeiten, dann wird die erst am nächsten Tag bearbeitet. Und das führt natürlich auch zu Verzögerungen in der Diagnostik. Und dann ist es so, dass das natürlich auch erregerspezifisch ist, wann sozusagen die Bebrütung sozusagen gelingt. Aber wenn man davon ausgeht, dass nach 12 Stunden das erste Ergebnis da ist, dann ist es wieder, fällt diese Zeit wieder in eine Schließzeit. Das heißt, die Ergebnisse werden dann auch nicht übermittelt, ne? weil eben kein Mikrobiologe da sitzt und das weiterverarbeitet. Das ist natürlich sehr unglücklich. Und gerade am Wochenende ist es noch mehr mit Verzögerung verbunden, weil die Schließzeiten eben andere sind.
Ja, jetzt würde ich sagen, sprechen Sie eigentlich schon die Herausforderungen Ihrer Forschung auch mit an. Ich muss aber kurz eine kleine Werbung sozusagen einbringen, weil ich dachte gerade, wir haben ja mal einen Podcast letztes Jahr im Dezember zur Detektion antimikrobieller Resistenzen mithilfe von KI gemacht. Und da habe ich mich gerade dran erinnert. Also wer dazu mehr hören und wissen möchte, der hört sich das, nachdem diese Doppelfolge zu Ende gehört wurde, nochmal an. Aber vielleicht sagen wir, wir enden heute unsere erste Folge mit der nächsten Frage. Also ich glaube, Herausforderungen, die wir jetzt alle erkannt haben, sind auf jeden Fall überhaupt, wie Herr Kuhn meinte, die Awareness für Sepsis, heißt Sepsis erkennen und dementsprechend handeln. Herr Vollmer, Sie haben jetzt auch schon Herausforderungen benannt. Was können wir denn sagen, was läuft noch nicht so ideal? Was sind Dinge, die machen Ihnen vielleicht gerade aktuell, führen die zu Kopfzerbrechen? Was sind so Ihre großen Challenges aktuell, Herr Vollmer?
Ja, also herausfordernd ist natürlich, überhaupt Daten zur Verfügung zu haben, um überhaupt so eine Analysen und auch KI-Systeme einzusetzen. Ne? Und hier in Greifswald ist es uns ja gelungen, über SQL-Abfragen Daten zu bekommen, über die letzten Jahre retrospektiv, seit 2012. Mhm. Und wir gleichzeitig den guten Umstand haben, dass auch durch die Sepsis-Schwester und den Schwerpunkt auch klar ist, was ist ein septischer Patient, sodass die Datenqualität hier gut ist und überhaupt die Verfügbarkeit der Daten. Aber das Problem ist, es ist natürlich immer noch monozentrisch. Ne? Das heißt, wir haben nur Daten eines Klinikums. Und die Herausforderung ist natürlich, dass man am Ende ja Modelle für den Kliniker schafft zur Vorhersage, dass in allen möglichen Kliniken funktioniert. Nicht nur an einer Universitätsklinik, die vielleicht auch noch andere diagnostische Möglichkeiten hat, aber auch an Kreiskrankenhäusern. Und das ist eben die Herausforderung. Und im Moment haben wir eben nicht die Möglichkeit, oder es ist zumindest sehr schwer, auch klinikübergreifend Daten zu sammeln und zu analysieren. Das ist in amerikanischen Krankenhäusern anders, weil es große Klinikverbünde sind und man da auch, wenn man da forschen möchte, von hunderten Kliniken gleichzeitig Daten hätte. Hier ist es sehr individuell. Und auch die Kliniksysteme, vielleicht kann Herr Kuhn da auch nochmal zu erzählen, sind ja auch ziemlich anders. Ne? Also wie die Daten gespeichert sind, das ist auch ziemlich individuell. Und die Daten liegen auch nicht in einem System, sondern durchaus in mehreren Systemen. Wir haben auch andere Projekte, wo wir noch OP-Protokolle, Aufklärungsprotokolle mitnutzen. Die mikrobiologischen Ergebnisse sind vielleicht auch nochmal in einer extra Datenbank gespeichert, die vielleicht nochmal mehr Informationen bieten. Im Moment ist es ziemlich einzeln und sehr individuell, wenn man sich das klinikübergreifend anschaut.
Herr Kuhn, würden Sie sagen, dass da kommen noch Herausforderungen dazu oder das ist schon auf den Punkt gefasst?
Ja, nach wie vor ist es wirklich eine große Herausforderung, die Fülle an diagnostischen Parametern, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, zu sortieren und entsprechend aufzubereiten und dem Behandlungsteam rückzuspiegeln in einer Art, die wirklich zeitsparend ist und die dem Behandlungsteam auch wirklich eine Diagnosestellung erleichtert. Im Moment ist es leider so, dass wir in Deutschland, man muss es auch tatsächlich wirklich nochmal ansprechen, relativ weit hinterher sind. Mit der Digitalisierung wird das zwar immer ganz gut propagiert, aber das ist in der Praxis eben nicht so. Und das führt dazu, dass wir einen Haufen unterschiedlicher Dokumentationssysteme benutzen müssen, die alle wenig customized sind, kann man sagen. Also die Verwendung ist anstrengend bis fast nicht möglich im Teil. Und damit ist natürlich auch der Datenbestand, den wir zur Verfügung haben, wie schon gerade gesagt, sehr heterogen. Und das, was man eigentlich dann zur Verfügung hätte aus mehreren Krankenhäusern, muss erst aufwendig harmonisiert werden. Also man müsste praktisch so eine Match-Tabelle haben, um zwischen Krankenhaus A und B die beiden Parameter zu vergleichen. Auch wenn wir im Studium gelernt haben, wie ein Patient zu untersuchen ist. Anamnese, Status, Präsenz und so weiter, wird überall auf der Welt gleich gemacht. Ist die Dokumentation desgleichen schwieriger und wirklich individuell immer. Jedes Krankenhaus macht das irgendwie anders. Jeder Bogen sieht anders aus. Und gerade die Möglichkeiten, elektronische Daten sozusagen online zu verwerten, um dann entsprechende Rückschlüsse zu bekommen. Wir haben uns in den letzten Jahren mit der Früherkennung über unser Patientendatenmanagementsystem praktisch in Realtime beschäftigt, dass man letztlich diesem System die Aufgabe gibt, Patienten, die at risk sind oder die jetzt wirklich als septisch identifiziert werden, uns zu melden. Das sind alles relativ anspruchsvolle Projekte, die im Detail durchaus dann problematisch sind, umzusetzen, ne? Um einfach auch zu verhindern, dass wir einen Overflow an Alerts haben, dass wir wirklich auch dem Behandlungsteam nur sinnvolle Daten rückspiegeln und nicht ständig zu irgendwelchen Piepereien und so führen, was dann das Behandlungsteam dazu führt, wahrscheinlich den Monitor auszuschalten oder so. Ne? Und das sind die Dinge, die schon ganz wichtig sind. Und deshalb ist also diese Zusammenarbeit mit entweder dem Biomathematiker oder auch mit der IT extrem wichtig, dass man auf beiden oder auf allen drei Seiten wirklich Leute hat, die von ihrer Profession wirklich Ahnung haben und auch wirklich was da beitragen können. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man mit Leuten arbeitet, die das irgendwie nur so von oben mal grob gesehen haben, aber keine Detailinformationen haben, sodass man auch wirklich die Probleme ansprechen kann, um die es dann geht und zu einer schnellen Lösung führt. Und so wie wir es jetzt schon gerade gehört haben, Markus kann schon relativ viel Medizinerinformationen weitergeben und das ist alles fundiert, weil er einfach in die Thematik eingestiegen ist. Und mittlerweile verstehen wir eben auch was von seiner Welt ein bisschen. Und das ist ganz wichtig, dass man diese beiden Bereiche verheiratet, damit man eben zu einer entsprechenden Lösung kommt. Schwieriger als in der Industrie, weil der Mediziner häufig nicht konkret sagen kann, was er eigentlich haben möchte. Aber er möchte es sofort. Aber deshalb ist es wichtig, dass man jemanden dabei hat, der das vielleicht auch strukturieren kann.
Das finde ich schön gesagt. Habe ich auch jetzt ein paar Mal gehört schon, dass quasi die MedizinerInnen kommen und so ihre persönliche Wishlist sozusagen geben und dann stehen IngenieurInnen und Co. vor großen Fragezeichen und großen Herausforderungen, das zu erfüllen. Aber das passt ganz gut für unseren Abschluss hier, weil wir uns in der nächsten Folge nämlich mit ihren Wünschen und auch der Zukunftsvorstellung ihrer Forschung beschäftigen. Wo soll es hingehen? Ich habe auch schon so ein paar Gedanken, die mich da auf jeden Fall beschäftigen, wo wir nochmal zurückkommen werden. Und dann kann ich nur sagen, vielen lieben Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Und ich freue mich. Für all unsere ZuhörerInnen gilt natürlich, ihr könnt dem VDE auf den Social-Media-Kanälen gerne folgen und werdet da auch über den Podcast informiert. Ihr könnt auf der Website vorbeischauen, da findet ihr immer noch mal ein bisschen mehr zu Herrn Vollmer und Herr Kuhn und seht auch ein Bild. Natürlich werden auch die Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Das heißt, wenn ihr sagt, ach Mensch, irgendwie ist es mir doch nicht so klar geworden, ich würde da gerne noch mal persönlich nachhaken, dann könnt ihr das jederzeit tun. Wenn ihr aber sagt, also das, was in Greifswald passiert, das finde ich richtig klasse. Vielleicht möchte ich gerne nach Greifswald gehen für meine Promotion. Dann bin ich mir sicher, könnt ihr euch auch herzlich gerne melden. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und tschüss.
Tschüss, viele Grüße.